Wir wollen jetzt gemeinsam aus der Schrift lesen und ich lese aus Römer 11 die Verse 25 bis 32. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus Sion wird der Erlöser kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Weil sie das Evangelium ablehnen, sind sie Feinde Gottes und das um euretwillen. Aber weil Gott sie erwählt hat, sind sie von ihm geliebt, um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Ungehorsam, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden um der Barmherzigkeit willen, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle ins Gefängnis des Ungehorsams eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Amen. Pastor Geschwandner, Gottes Segen.
Die Geschichte Europas ist gekennzeichnet für über 1000 Jahre von einer Benachteiligung und Verfolgung der Juden. Wenn man die Leute hinterher so fragt, was ist geschehen, dann hört man meist nur Ausreden. Nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz Europa. In allen Ländern ist es ja so gewesen. Und wenn man genauer nachfragt, dann hat man den Eindruck, es gibt nur Opfer und Helden. Es gibt niemanden, der in irgendeiner Weise an all diesen Dingen beteiligt gewesen ist. Ich spreche bewusst nicht nur von dem, was während dem Zweiten Weltkrieg und kurz davor geschehen ist. Man kann das heute sehen, diejenigen, die die Nachrichten sich anhören, jeden Tag von Neuem, es herrscht ein unwahrscheinlich starker Antisemitismus. Nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz Europa. In anderen Ländern ist es noch viel schlimmer als bei uns. Wenn man zuhört, was die verschiedenen Staatschefs für unmögliche Sachen sagen, dann kann man sich nur wundern. Man muss nur daran denken, was alles gesagt worden ist im Blick auf die Auseinandersetzungen mit Gaza. Jetzt wird wieder diese alte Kamelle von der Zwei-Staaten-Lösung aufgewärmt. Das hat noch nie geklappt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Israel hat tatsächlich der Zwei-Staaten-Lösung zugestimmt. Ein Premierminister hat es getan. Ich meine, das war Yitzhak Rabin. Und er wurde dafür umgebracht von irgendwelchen Radikalen. Und Herr Arafat, der mit ihm verhandelt hat, der hat nicht zugestimmt zur Zwei-Staaten-Lösung. Bis heute noch nicht. Wenn man das sich anschaut, dann fragt man sich, was macht das für einen Sinn? Ich bin ja auch für diese Gegend dort im Nahen Osten verantwortlich gewesen in meiner Arbeit als Missionar. Und wenn man von Jerusalem mit dem Auto runterfährt an den Jordan und rüber nach Jordanien möchte, das dauert von Jerusalem bis runter an den Jordan 25 Minuten. Das ist keine Autobahn, möchte ich klar und deutlich sagen. Das ist eine Landstraße, die da runtergeht zum Jordan. Das bedeutet, das ist die Entfernung von hier bis ungefähr Hanau. Und wenn man vom Norden zum Süden runterfährt, ist es etwa die Entfernung auf die andere Seite von Frankfurt oder Frankfurt bis nach Wiesbaden ungefähr. Da einen extra Staat einzurichten, der kann überhaupt nicht existieren, muss man klar und deutlich sagen. würde sowieso nur von uns bezahlt werden, aber das ist wieder eine andere Frage. Problem ist natürlich, wenn man die Juden anschaut, es wird vom Heiligen Land gesprochen. Es wird von dem Erbe gesprochen. Manche Leute haben wegen all dem, was in der Geschichte passiert ist, den Eindruck, dass sich das auf alles bezieht, aber nicht auf diesen Teil des Westjordanslands. Ich möchte nur darauf hinweisen, es steht nirgendwo in der Bibel, dass dieser Teil nicht zum Heiligen Land dazugehört. Im Gegenteil, am Anfang, als Israel in das Land eingezogen ist, war das Zentrum des Staates in diesem Bereich. Der Josua, der ja das Volk in das Land geführt hat, der hat dort gewohnt, in das, was heute Samaria ist oder heute, wie heißt die Stadt? Bitte? Ramallah ist die Stadt heute, hat einen klein bisschen anderen Namen, aber das ist mehr oder weniger dasselbe. Wie dem auch sei, 1948 wurde das Land, der Staat Israel gegründet. Er wurde gegründet zum Schutz für die Juden. Es war ein sozialistischer Staat. Weiß jemand zufällig, welches Land als allererstes den Staat Israel anerkannt hat? Der erste, der das anerkannt hat, war die Sowjetunion. Das lag einfach daran auch, weil es ein klarer sozialistischer Staat gewesen ist und da haben sie sich eher verbunden gefühlt als die Leute in Westeuropa oder sonst wo. Wie dem auch sei, die religiösen Juden, also die Leute, die normalerweise mit einem Käppchen und dann womöglich noch solche Löckchen haben, diese Leute, die meisten von denen kamen erst sehr viel später ins Land. Ein paar wenige waren natürlich am Anfang dabei, aber die meisten kamen später. Heute, wenn man die Israeliten fragt, nennen sich 65%, zwei Drittel Bevölkerung, säkular, also weltlich, die nichts mit Religion zu tun haben wollen. 2% der Bevölkerung sind Christen. Und die meisten von denen sind nicht ehemalige Juden, sondern Palästinenser. Übrigens, in Israel leben über 2 Millionen Palästinenser. Ohne verfolgt zu werden, sehr gut. Die dürfen wählen, wie jeder andere Israeli auch. Und sie haben sogar ihre eigene Partei im Parlament. Das bedeutet, ungefähr 70% der Leute, die im Israel, der Palästinenser in Israel leben, nein, Entschuldigung, dass die Zahl der Palästinenser in Israel sind ungefähr 70%. Derjenigen, die im Westjordanland leben, also nur relativ wenige mehr, die dort leben. Wenn wir an den Staat Israel denken, nachdem ich jetzt diesen politischen Hintergrund ein bisschen aufgezeigt habe, da stellt man sich natürlich sofort die Frage, ist dieser Staat Israel Gottes Volk? Und es gibt eine ganze Reihe von Christen, die davon fest überzeugt sind. Der Staat Israel, das ist Gottes Volk. Und wenn das der Fall ist, heißt das, dass er automatisch alles richtig macht. Ich möchte jetzt keine politische Diskussion anfangen. Wir beschäftigen uns ja mit der Bibel. Und deswegen die Frage, was sagt die Bibel dazu? Was können wir da erwarten? Ich möchte anfangen mit verschiedensten Ideen, die da genannt werden, verschiedenste Spekulationen, die Leute, auch Christen, über Israel aufgebracht haben. Und ihr werdet es euch nicht vorstellen können, das ist nichts, was erst heute geschehen ist. Das ist schon immer so gewesen. Es gab schon immer Spekulationen. Es ist sehr interessant, dass wenn man in das Neue Testament hineinschaut, kann man eine Geschichte lesen, wo Jesus von Jerusalem nach Galiläa geht, mitten durch dieses Gebiet durch, das heute Westjordanland genannt wird. Und er hält dort in Samaria an. Die Jünger gehen in den Ort rein, um was zu essen zu kaufen, könnt ihr nachlesen, Johannes 4. Und Jesus sitzt da draußen vor dem Ort an einem Brunnen, der Jakobsbrunnen genannt wird, weil die Leute davon überzeugt waren, dass der Vorfahre Jakob diesen Brunnen gegraben hat. Und als Jesus da so sitzt, kommt eine Frau aus der Stadt, um Wasser zu holen von diesem Brunnen. Sehr ungewöhnlich, mitten am Tag, wo es so heiß ist. Und wenn man die Geschichte liest, dann weiß man, wieso das so ungewöhnlich war. Die Dame war offensichtlich nicht jemand, der sehr gut angesehen war im Ort. Und Jesus fängt mit dieser Frau ein Gespräch an. Und dann sagt er etwas, was ein bisschen peinlich war für diese Frau. Er sagt zu ihr: Geh und hol deinen Mann und komme hierher. Und sie sagt: Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt: Ja, hast du vollkommen recht damit. Du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, sowas gesagt zu bekommen. Und plötzlich wird diese Frau religiös. Nur eine Ausrede natürlich. Sie sagt: Also, ich kann ja feststellen, du bist ein Jude. Wir Samaritaner, wir beten zu Gott hier an diesem Berg, den wir hier haben, den Berg Gerizim. Und ihr betet in Jerusalem. Was ist jetzt eigentlich richtig? Jesus weist in dem Gespräch mit der Frau auf ein paar ganz wichtige Tatsachen hin. Zunächst mal sagt er: Ja, es stimmt, das Heil, die Rettung kommt von den Juden. Aber, so lesen wir in Johannesevangelium Kapitel 4, im Vers 21, glaub mir, sagt Jesus zu der Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Weder noch, weder hier noch dort. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wenn ihr diese Geschichte gelesen habt. Was Jesus da sagt, ist ein ziemlich starkes Stück. Jesus widerspricht mit dieser Aussage vielen Stellen vom Alten Testament und er widerspricht auch eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Testament, wo gesagt wird, dass die ganze Welt kommen wird und dort anbeten wird. Viele Propheten weisen darauf hin. In Offenbarung im 21. Kapitel, im 24. Vers sagt Jesus, sagt Johannes, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in diese Stadt bringen. Zentrum ist Jerusalem. Wenn das stimmt, wieso sagt Jesus dann weder noch, weder dort noch hier? Ich glaube, der Grund dafür ist der, weil Jesus deutlich machen möchte, Zentrum ist nicht ein bestimmter Ort. Zentrum der Anbetung Gottes ist nicht ein bestimmtes Land, sondern Zentrum der Anbetung Gottes ist der lebendige Gott. Und darüber spricht er nur wenige Verse weiter im 22. Kapitel. Da sagt, heißt es, sie werden sein Angesicht sehen, wenn sie in diese Stadt kommen, werden seinen Namen auf der Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Auch heute wird es noch vielfach missverstanden. Es geht hier nicht um einen bestimmten Ort, sondern es geht um Jesus Christus. Ein zweites, was Jesus der Frau deutlich macht in Johannes 4, ist: Gott ist Geist, Vers 24, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus unterstreicht damit, dass es jetzt eine neue Form der Anbetung Gottes gibt. Wie war das denn bisher? Im Alten Testament gab es, könnt ihr es lesen, in dem dritten Buch Mose zum Beispiel, eine ganze Menge von Festen. Und die Juden kamen oder die Israeliten kamen zu den Festen, feierten da und sie haben Opfer gebracht. Und Jesus macht deutlich, diese Feste, diese Opfer, die sind nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir den dreieinigen Gott anbeten, dass er im Zentrum steht, dass nicht wir im Zentrum stehen. Bei diesen ganzen Festen, da ging es darum, dass wir versöhnt werden mit Gott, dass wir um Vergebung bitten und unsere Sünden bitten. Und jetzt sagt Jesus, nein, es geht darum, dass Gott im Zentrum steht. Gnade allein, wie es im Neuen Testament steht. Gott hat einen neuen Bund geschaffen. Im Hebräerbrief heißt es im 13. Vers, ein ziemlich harter Vers, sagt, indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Sehr deutliche Aussage. Wie ist das möglich? Und damit kommen wir auf einen dritten Hinweis hier aus diesem Kapitel. Diese Frau, ich hatte das vorher schon erwähnt, die hat ihr Leben vergeigt gehabt. Keiner im Ort wollte etwas mit ihr zu tun haben. Und plötzlich kapiert diese Frau, vor mir steht der lebendige Gott. Und alle theologischen Spitzfindigkeiten, die bringen überhaupt nichts, ob jetzt hier oder da oder dies oder jenes. Jetzt gilt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wisst ihr, ich bin dankbar für die Kirchengeschichte. Ich liebe das, mich mit der Kirchengeschichte zu beschäftigen. Da kann man sehr viel lernen. Von all den Glaubenshelden wie den Aposteln zum Beispiel. Leute wie die Kirchenväter Athanasius, Leute wie Martin Luther oder John Wesley. Wunderbare Leute, man kann viel von denen lernen. Aber das, was zählt, sind nicht diese Leute. Was zählt, ist Jesus. Und darum geht es zunächst einmal, wenn wir über Israel nachdenken. Ja, wir haben eine besondere Beziehung zu den Juden als Christen. Wir haben als Deutsche auch eine besondere Verantwortung wegen unserer Geschichte, wegen all dem, was geschehen ist bei uns und im Rest von Europa. Und wir haben das auch wegen unserem Glauben. Doch entscheidend ist all das nicht. Entscheidend ist Jesus. Auf ihn richten wir uns aus. Und das Heil kommt tatsächlich nicht nur von den Juden, sondern von dem Juden, Jesus Christus. Das ist das Erste, was wichtig ist, wenn wir über Israel nachdenken. Das Zweite ist ein etwas schwieriger Text aus dem Römerbrief, den der Alexander vorher gerade vorgelesen hat. Deswegen möchte ich ihn nicht nochmal lesen. Ich möchte allerdings eine Vorsicht hier walten lassen. Da steht ja, wenn die volle Zahl der Heiden zusammengekommen ist, dann wird ganz Israel gerettet. Es gibt eine ganze Menge Leute, die daraus einen Automatismus gemacht haben. Wenn das passiert, dann passiert automatisch das. Ich möchte darauf hinweisen, dass es im Himmel nur Freiwillige gibt. Und auch in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Es wird niemand gezwungen, in den Himmel zu kommen. Es ist nicht so, dass wenn die volle Zahl der Glaubenden aus den Heiden zusammengekommen ist, dass dann alle Juden oder alle Israeliten gezwungen werden, an Jesus Christus zu glauben. Ich kenne nicht die ganzen Details, die da sind, sind auch in der Bibel nicht jetzt aufgeführt. Aber eines weiß ich, Gott widerspricht sich nicht. Israel wird erwachen, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn der himmlische Retter da ist. Aber es gibt keinen Sonderweg. Es ist nicht so, dass es welche gibt, die kommen in den Himmel, weil sie ja die 10 Gebote gehalten haben. Und es sind andere, die kommen, weil sie aus Gnade gerettet sind. Es gibt nur einen Weg der Rettung. Und diese Rettung ist durch Jesus Christus und ihn allein. Und darüber sprechen diese Verse aus dem Römerbrief. Sie betonen gleichzeitig, dass Gott einen Plan hat. Wir hatten das schon erwähnt. Er hat einen Plan, dass eine ganze Zahl, volle Zahl von Menschen zusammenkommt, die Jesus Christus nachfolgt. Das ist zunächst mal ein Auftrag für uns. Evangelisation, Mission, deswegen haben wir das Opfer ja heute Abend zusammengelegt. Das geschieht nicht einfach automatisch. Es ist nicht so, dass wir hier sitzen können und dann darauf warten, bis es irgendwann klingelt und dann ist die Zahl voll. Nein, Jesus hat deutlich gemacht, es waren seine letzten Worte, wo er gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und verkündigt die gute Botschaft in aller Welt. Lehret sie halten alles, was ich befohlen habe. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Erde. Matthäus 28 am Schluss. Darum geht es. Das macht Gott nicht für sie alleine. Dafür hat er uns, dafür hat er seine Gemeinde. Wir sind damit beauftragt. Es ist noch ein zweites, was wichtig ist hier. Es stehen ein paar Verse davor. Wir haben das vorher nicht gelesen, aber ich glaube, das ist gerade für uns Christen besonders wichtig. Im 20. Vers in Römer 11 sagt Paulus, es stimmt ja, die Zweige, das heißt die Israeliten wurden ausgebrochen, das lag in ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, das liegt an deinem Glauben, sagt er zu den Christen. Darum seid nicht überheblich, sondern seid dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Paulus macht deutlich, alles, was wir haben als Christen, ist ein reines Geschenk. Wir haben das nicht verdient. Das sollte sich zeigen an unserer Hingabe. Das sollte sich zeigen an unserem Vertrauen auf Jesus Christus. Das sollte sich zeigen an unserem Einsatz für ihn und seine Sache, an der Liebe zu den Verlorenen. Darauf kommt es an. Und dann, wie wir das vorher gehört haben, geht es letztlich um die Ehre Gottes. Am Schluss von diesem Kapitel. Wir leben heute in der Zeit, wo sich sehr viele Gemeinden und noch mehr einzelne Christen oft auf sich selber konzentrieren. Ich singe nicht deswegen alte Lieder, weil ich alt bin, sondern ich singe eine ganze Reihe von Liedern bewusst nicht, weil es in erster Linie um die Leute geht und nicht in erster Linie um Gott. Das ist nicht bei jedem Lied natürlich so. Es gibt sehr gute neue Lieder. Aber es gibt auch sehr viele, da geht es um meine Gefühle und um dieses und jenes. Ich habe nichts gegen Gefühle, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Die Entrückung, von der in der Bibel wieder geschrieben wird, die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, das geschieht nicht, weil wir so toll sind, sondern das geschieht zur Ehre Gottes. Darauf kommt es an. Und es zeigt uns, dass es wirklich nicht um Spekulationen ankommt, sondern dass unser Gehorsam gefragt ist. Und so können wir an Gottes Ziel mitarbeiten und sein Name wird geehrt. Und das tun wir, ich sage es nochmal, besonders auch durch unser Missionsopfer, damit Menschen in der ganzen Welt von Jesus Christus hören und zu ihm finden. Und dann haben wir uns ja in den letzten Wochen vor allen Dingen mit der Offenbarung beschäftigt und deswegen wollen wir das mit einigen Versen aus der Offenbarung abschließen. In Offenbarung 14 heißt es im 3. und 4. Vers: Was ich hörte, war ein neues Lied, das vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten gesungen wurde. Niemand war imstande, es zu lernen, außer den 144.000, die aus allen Völkern der Erde freigekauft sind. Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Land gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Und allen Menschen sind sie diejenigen, die freigekauft wurden und wie eine Erstlingsgabe Gott und dem Lamm, also Jesus Christus, geweiht sind. Vor diesem 7. Siegel, das danach geöffnet wird, zeigt Gott sein großartiges Ziel. Es wird wieder diese symbolische Zahl von 144 bzw. 144.000 erwähnt, die einfach deutlich machen würde, dass die volle Zahl aus den Israeliten und die volle Zahl aus den Heiden zusammenkommen ist. Nachfolger Jesu aus aller Welt, aus Juden und weltweit. Das macht deutlich, es lohnt sich. Freu dich, das Heil kommt von dem lebendigen Gott, wie es hier gesagt wird. Die Offenbarung ist kein Zahlenpuzzle. Die ist nicht ein Rätselbuch oder ein Geheimplan. Es geht um Gott und um sein Ziel. Und Gottes Ziel für Christen aus Israel und den Heiden wird erreicht zunächst einmal durch einen neuen Maßstab. Der wird ein paar Kapitel weiter in Offenbarung 20 erwähnt, in Vers 12 und Vers 15. Da heißt es: Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vor dem Thron Gottes, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprang. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und dann Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das ist ein neuer Maßstab, der hier erwähnt wird. Es geht darum, dass Menschen erfasst sind im Lebensbuch des Lammes. Wie geschieht es? Hier ein paar Verse früher, in Kapitel 13, in Vers 8 heißt es: Alle Bewohner der Erde werden das Tier, also den Abgott, anbeten, außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im Buch des Lammes, das geopfert wurde. Erfasst im Buch des Lebens vor Grundlegung der Welt. Das heißt nicht, dass irgendjemand etwas beschlossen hat, bevor wir gefragt worden sind. Was das bedeutet ist, dass nur diejenigen gerettet werden, die die Gnade in Jesus Christus bewusst annehmen und leben. Ja, die Gnade ist für alle da, nicht nur für ein paar wenige. Die Gnade Gottes ist für jeden, der je in dieser Welt gelebt hat oder leben wird, ist sie da. Gott möchte gerne alle retten. Aber Gott wird niemanden dazu zwingen. Im Gegenteil, Jesus warnt schon im Matthäusevangelium im 7. Kapitel, im 21. Vers: Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich kommen, sondern nur diejenigen, die auch den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ein neuer Maßstab, das ist das eine. Das zweite ist, wie wir gerade vorhin schon gelesen haben, die Leute singen ein neues Lied. Ein neues Lied, weil sie Gottes Volk sind. Da geht es nicht nur um Israel, sondern da geht es um all diejenigen, die Christen sind. Wie es in einem Lied heißt, erkauft aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt und einen heiligen Namen ehrt sie ein heiliges Mal und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Da werden 7 Kennzeichen erwähnt, die zu Christen dazugehören. Der eine Herr, der eine Glaube, der eine Geist Gottes, der sie bestimmt. Der eine Name, den sie verehren, den Namen Jesus Christus, der Name, der über alle Namen ist, wie es im Philipperbrief heißt. Ein heiliges Mal, das Mal unseres Herrn, eine Hoffnung, die er schenkt und seine Gnade. Und dafür dürfen wir danken. Dafür dürfen wir nicht nur danken, das dürfen wir auch nutzen. Ein neues Lied, das gehört mit dazu. Und dann als letztes ein bleibendes Fundament, ein bleibendes Fundament. Darüber spricht Paulus im Epheserbrief im 2. Kapitel. Ich lese die Verse, auch wenn ihr sie wahrscheinlich kennt oder viel zumindest. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingeführt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das Fundament heißt Ja zum Alten Testament. Wir sind dankbar für das, was Gott getan hat im Alten Bund. Aber es sagt auch nicht nur das, sondern entscheidend ist Jesus. Er ist das eigentliche Fundament, er ist der Eckstein, auf dem alles steht und fest ist. Er sorgt dafür, dass der Bau, dass alles gemeinsam der Tempel Gottes ist, dass Gott in diesem Bau wohnt. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ziel und das unterscheidet niemanden, ganz egal, wo er jetzt herkommt, ob er aus Kasachstan kommt oder ob er aus Israel kommt, ob er aus Südafrika kommt oder aus China oder in Nordamerika oder Südamerika, das macht alles nichts aus. Entscheidend ist das Fundament durch Jesus Christus, dass wir zu ihm gehören. Noch ein Hinweis zum Schluss. All das ist sehr schön, was ich bis jetzt gesagt habe, aber leider steht in der Offenbarung auch einiges, das nicht ganz so schön ist. Kurz danach, nachdem das gesagt wird über diesen neuen Maßstab, das neue Lied und dieses bleibende Fundament, heißt es: Dann sah ich einen Engel, der hoch oben am Himmel flog. Ihm war eine Botschaft von ewiger Bedeutung anvertraut, die er allen Bewohnern der Erde zu verkünden hatte. Allen Völkern und Stämmen, den Menschen aller Sprachen und Kulturen, mit lauter Stimme rief er: Unterstellt euch Gottes Herrschaft und erweist ihm die Ehre, die ihm gebührt. Denn jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Fallt vor ihm nieder und betet ihn an, den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und aller Quellen. Das ist Gottes letztes Angebot. Ab jetzt gibt es keine gute Nachricht mehr. Tut mir leid. Sag nicht ich, sondern das sagt die Offenbarung. Als ihr ab jetzt, so wird es hier gesagt, folgt das Gericht und ewige Tod. Aber das Großartige ist, jetzt bietet Gott allen noch seine Gnade an. Jetzt bietet er noch ewiges Leben an. Aber wir sollten uns bewusst machen, wie es in einem Lied heißt, wir leben in der letzten Zeit. Bald wird der Heiland kommen. Sag an, mein Freund, bist du bereit? Hast du ihn angenommen? Heut noch sein Gnadenruf erschallt. Heut ist noch Gnadenzeit. Der Heiland kommt. Wer weiß, wie bald? Sag an, bist du bereit? Ja, das stimmt. Der Heiland kommt. Wer weiß, wie bald? Sag an, bist du bereit? Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen über diese wunderbaren Tatsachen, die dein Wort sagt, auch über diejenigen, die sich nicht so gut anhören. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir deine Liebe so weitertragen, dass möglichst viele sich retten lassen von dir. Danke, dass du alle Voraussetzungen geschafft hast. Ob das für uns ist, ob das für Leute ist aus deinem Volk. Und wir bitten dich, dass viele Ja sagen zu dir, bevor es zu spät ist. Wir danken dir, dass du Herr aller Herren und König aller Könige bist und dass wir dich loben und preisen können. Amen. Amen. Wir wollen jetzt